Deutschlandfunk, Europa heute.
Window of Opportunity, dieser englische Begriff ist in der Diplomatie ziemlich gängig, besonders in bewegten Zeiten wie eben gerade jetzt. Aber lässt sich nicht einfach so ins Deutsche übersetzen. Gelegenheitsfenster klingt ein bisschen holprig und eher hässlich. Dabei ist so ein Fenster doch wertvoll. Manchmal tut sich eine Möglichkeit auf, die man nutzen muss, weil sie bald nicht mehr da sein wird. In Ungarn wird Peter Magyar Viktor Orban ablösen und der hatte seine Interessen oft per Vetorecht verteidigt. Nächtliche Überzeugungsversuche, genervte Regierungschefs und ratlose Diplomatinnen. Viele Regierungen wollen jetzt verhindern, dass Orbans Vorgehen in anderen EU-Ländern Schule macht. Wie lässt sich das Fenster nutzen, um vom Vetorecht zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen? Annabel Brockhus aus Brüssel über Ansätze, die schon länger in den Schubladen und nun auf vielen Tischen liegen.
Der Wahlsieg von Peter Modior über Viktor Orban ist gerade 12 Stunden her, als Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beginnt, Lehren für die EU zu ziehen.
We should also look at the lessons learned inside the European Union.
Konkret, wie die EU in der Außenpolitik künftig mit einer Stimme sprechen kann. Denn Ungarn hatte immer wieder sein Vetorecht genutzt, um Sanktionen gegen Russland oder Hilfe für die Ukraine zu blockieren. Jetzt sieht von der Leyen eine Chance, diese systematischen Blockaden zu vermeiden und Kompromisse einfacher zu finden. Durch Abstimmungen mit Mehrheit statt Einstimmigkeit. Die Debatte um das Einstimmigkeitsprinzip ist nicht neu. Einstimmigkeit unter den 27 EU-Ländern ist bei Entscheidungen erforderlich, die die Mitgliedstaaten als sensibel betrachten und die ihre nationale Souveränität betreffen. In der Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Aufnahme neuer EU-Länder, wenn es um EU-Finanzen geht oder die Zusammenarbeit der Polizei. Gleichzeitig bedeutet das, aktuell werden etwa 80% der Rechtsvorschriften mit einer qualifizierten Mehrheit getroffen. Gerade in der Außenpolitik wird regelmäßig gefordert, das Einstimmigkeitsprinzip zu ändern. Denn schnelle Reaktionen in Krisen- und Kriegssituationen oder Sanktionen werden dadurch erschwert, auch schon vor dem russischen Angriffskrieg. Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machte 2018 zum Ende seiner Amtszeit noch einen Vorstoß. Europa müsse in der Außenpolitik mehr mit einer Stimme sprechen. Es könne nicht sein, dass im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Menschenrechtsverletzungen in China nicht verurteilt werden, weil ein EU-Mitgliedstaat dagegen ist. Jetzt, nach der Abwahl Viktor Orbans, gibt es ein Momentum, das Abstimmungsprinzip in der Außenpolitik tatsächlich zu ändern. Doch das Zeitfenster ist klein, betont Florian Kommer von der Bertelsmann Stiftung.
2027 stehen in einigen europäischen Mitgliedsländern nationale Wahlen an, zum Beispiel in Frankreich, in Polen, auch in Italien. Und je nachdem, wie die Ergebnisse da ausfallen, kann sich dieses Momentum natürlich auch sehr schnell wieder verflüchtigen, weil wir natürlich nicht wissen, ob sich aus diesen Wahlen vielleicht wieder neue Veto-Player herauskristallisieren.
Die Herausforderung, die 27 Mitgliedsländer müssen einstimmig entscheiden, das Vetorecht in der Außenpolitik abzuschaffen. In der Vergangenheit wurden die Anwendungsgebiete für das Einstimmigkeitsprinzip mit jeder Vertragsänderung reduziert. Eine Änderung der europäischen Verträge hält Florian Kommer aber nicht für realistisch.
Es gibt weder auf europäischer Ebene noch in den nationalstaatlichen Kontexten einen großen Appetit darauf, jetzt eine riesige Debatte zur Reform der EU aufzumachen. Was aber möglich ist, sind Reformen innerhalb der bestehenden Verträge, eben zum Beispiel diese Passerellklauseln.
Über sogenannte Passerellklauseln können die Verträge in bestimmten Bereichen angepasst werden. Auch das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik. Es reicht, einmal darüber abzustimmen, in Zukunft Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen, ohne die Verträge zu ändern. Dadurch könnten vor allem Sanktionen, Statements und technische Schritte in den Erweiterungsprozessen einfacher beschlossen werden. Das letzte Mal, dass eine Passerellklausel angewandt wurde, war 2004. Seitdem wird auch in der Asyl- und Migrationspolitik mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt.
Ich würde mal bezweifeln, dass das heute noch so möglich wäre. 2004, als das in der Asylpolitik gemacht wurde, war die Debatte einfach noch eine ganz andere.
Sagt Florian Kommer. Denn in den vergangenen Jahren wurde nicht nur hart um eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik gerungen. Mitgliedsländer wie Ungarn sahen sich durch die Mehrheitsentscheidungen zudem in ihrer nationalen Souveränität berührt.
Aber genauso, glaube ich, muss man auch heute sagen, die außenpolitische Diskussion, vor allem in Zeiten von Trump, von China, von Ukraine-Krieg, ist nun mal auch eine ganz andere. Und da sprechen schon sehr, sehr gute Argumente dafür, dass man die Mehrheitsfindung in der Außenpolitik reformiert.
So seien mittlerweile, sagt Kommer, auch eher skeptische Staaten wie die drei baltischen Länder für Mehrheitsentscheidungen, damit die EU auf globaler Ebene mit einer Stimme sprechen kann.
Soweit Annabel Brockus, unsere Korrespondentin in Brüssel. Sie hat in ihrem Beitrag eine Studie der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik zur Entscheidungsfindung in der Europäischen Union zitiert. Nikolai von Ondarza leitet dort bei der SWP die Forschungsgruppe Europa. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie man denn den Zwang zur Einstimmigkeit in der EU überwinden kann, wenn man dazu doch wiederum Einstimmigkeit benötigt.
Genau, das ist richtig. Also die goldene Regel ist, ohne Einstimmigkeit werden wir die Einstimmigkeit nicht los. Das heißt, am Ende müssen alle zustimmen, ihr eigenes Veto aufzugeben. Und das hat ja auch gute Gründe. Das ist immerhin eine große Abgabe von Souveränität. Aber wir reden da eben gerade vor allen Dingen drüber, weil Ungarn in den letzten Jahren ein Land war, was diese Vetomöglichkeiten immer geradezu missbraucht hat. Und da sieht die EU-Kommission und andere jetzt ein Gelegenheitsfenster zu sagen, nach der Ungarnwahl wollen wir versuchen, diese Einstimmigkeit zum Ende der Einstimmigkeit zusammenzubringen.
Aber es geht ja nicht allein um ungarische Interessen, sondern um die Interessen von 27 Mitgliedstaaten, zum Beispiel auch Deutschland. Lassen Sie uns mal beim aktuellen Beispiel bleiben. Beim Treffen der Außenminister heute wollen einige EU-Staaten darauf drängen, das Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen. Spanien drängt, Deutschland bremst da bisher meist, wenn es um Israel geht, ist damit aber auch nicht alleine. Hätten wir andere Regeln, könnte Deutschland in dieser Frage vermutlich überstimmt werden. Wäre der Preis aber für Berlin, für Deutschland nicht so hoch?
Genau, das ist ein wichtiges Beispiel, das nochmal zeigt, dass diese Einstimmigkeit in der EU-Außen- und Sicherheitspolitik natürlich nicht dafür da ist, um die EU handlungsunfähig zu machen, sondern um Kerninteressen der Nationalstaaten zu schützen. Und deswegen gehen alle davon aus, dass selbst wenn wir mal Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik hätten, dass dann auch nicht pausenlos Staaten überstimmt wird, sondern dass dann auch sehr lange und sehr ausführlich verhandelt wird, um möglichst Konsens herzustellen. Interessanterweise ist es sogar bei der Israel-Frage so, dass Teile der Beschlüsse, die Spanien fordert, wie etwa die Suspendierung des Assoziationsabkommens, dass die mit Mehrheitsentscheidung getroffen werden könnten. Und dafür hat die EU-Kommission schon letztes Jahr einen Vorschlag vorgelegt. Da könnte also Deutschland überstimmt werden. Und dementsprechend ist es auch ein interessanter Testfall für Berlin, das selber immer nach Mehrheitsentscheidungen ruft. Inwieweit sind die Deutschen bereit, sich in dieser Kernfrage auch überstimmen zu lassen?
Also es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten zur Mehrheitsentscheidung in der Europäischen Union. Wie lassen sich Vetorechte ohne Änderung der EU-Verträge zurückdrängen? In dem Beitrag gerade wurde schon von der Passerelle-Klausel gesprochen, aber die wird selten gezogen.
Die wird selten gezogen. Bisher gibt es überhaupt noch keine formelle Anwendung davon. Das ist etwas, was schon in den EU-Verträgen sehr, sehr lange drin ist. Das nennt man manchmal auch Brückenklausel, wo ohne Vertragsänderung wirklich von Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidung ein Beschlussrahmen überführt werden konnte. Und das haben sich die Schreiber der Verträge damals gedacht, mit der eigentlich klugen Idee, wir müssen jetzt nicht jedes Mal, wenn wir die Entscheidungsverfahren ändern wollen, die Verträge ändern und können das eben über diese Brückenklausel machen. Was aber erforderlich ist, da komme ich nochmal auf diese goldene Regel zurück, ist, dass alle EU-Mitgliedstaaten dem zustimmen. Und in einigen Staaten sind da auch komplexere Verfahren, beispielsweise, dass das nationale Parlament noch zustimmen muss. Das ist auch in Deutschland der Fall. Und deswegen sage ich immer, letztlich macht es das etwas einfacher. Man muss keine große Vertragsänderung machen, aber am Ende müssen alle zustimmen, ihr nationales Veto aufzugeben.
Die Geschichte der EU-Integration oder der europäischen Integration lehrt ja auch, dass Staaten sehr findig waren und Geschäftsordnungstricks gefunden haben, um Mehrheitsentscheidungen zu verhindern. Zum Beispiel Frankreich in den 60er Jahren mit der Politik des leeren Stuhls, aber auch Großbritannien, da ging es um BSE, in den 90er Jahren. Zeigt das, dass solche wackeligen Bestimmungen dann am Schluss doch nicht belastbar sind?
Das gibt es eigentlich in beide Richtungen. Wir können jetzt sehr, sehr viel in die einzelnen Details der EU-Entscheidungsverfahren reingehen. Aber ich glaube, was richtig wichtig ist, dass wir in den letzten Jahren mit Ungarn ein Mitglied hatten, was sich so weit von den anderen EU-Staaten entfernt hat, dass es auch immer wieder Vetos eingesetzt hat, selbst wenn es eigentlich gar nicht mit der eigentlichen Sache zu tun hatte, um die anderen EU-Staaten unter Druck zu setzen. Und das fällt jetzt erstmal weg. Und da wird man kreativ versuchen, neue Möglichkeiten zu schaffen, um wirklich Mehrheitsverfahren oder zumindest mehr Handlungsfähigkeit herzustellen. Man will wirklich nur diese Ausnahmesituation überwinden, wo ein Staat wie eben Ungarn unter Orbán die anderen Staaten erpresst hat und gar kein legitimes Interesse mehr hinter den Widersprüchen und Vetos lag.
Aber ist es denn noch eine Ausnahmesituation? Wir hatten 6 Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Jetzt sind wir bei 27 Staaten. Es sollen bald noch viel mehr werden. Ist es da nicht zwecklos, darauf zu warten, dass überall Regierungen an der Macht sind, die mit sich reden lassen?
Eigentlich ist unter diesen Bedingungen die EU erstaunlich handlungsfähig. In den meisten Gesetzgebungsfeldern herrscht ja die qualifizierte Mehrheit. Und wenn wir uns da die Daten angucken, dann wird damit über 80% trotzdem mit Einstimmigkeit verabschiedet, selbst wenn eigentlich Mehrheitsentscheidungen möglich sind. Das heißt, diese Kompromissmaschine, wie ich die Europäische Union manchmal nenne, ist durchaus in normalen Situationen in der Lage, auch mit 27 unterschiedlichen Staaten Einstimmigkeit herzustellen. Worauf wir aber nicht warten können, ist, dass wir irgendwann eine Traum-Europäische Union haben, wo alle 27 Staaten die gemeinsame Position haben. Nein, sie muss nämlich genau dafür da sein, die Europäische Union, diese 27 Staaten mit ihren Interessensunterschieden zusammenzubringen und eine gemeinsame Position herzustellen. Und das schafft man besser, wenn man Mehrheitsentscheidungen hat, als wenn jeder einzelne der 27 Staaten ein Vetorecht hat.
Ja, zurzeit steht die EU geopolitisch unter enormem Druck. Das bedingt vielleicht eine gewisse Handlungsfähigkeit, Ukraine, Nahe Osten, Trump. Aber ich habe den Eindruck, dass die Handlungsfähigkeit auch auf Kosten der Geschlossenheit trotzdem geht. Es gibt immer mehr Staatengruppen, die sich zusammentun. Manchmal mit Großbritannien, manchmal nur große Staaten, keine kleinen. Ist das die Quittung für die dann doch eben schwierige Entscheidungsfindung innerhalb der EU?
Es ist die Quittung und auch Ausdruck einer Experimentierfreudigkeit der Staaten. Das sieht man, glaube ich, besonders an der deutschen Europapolitik. Unter Angela Merkel war das größte Ziel der deutschen Europapolitik der Zusammenhalt. Es sollten immer, auch gerade nach der Lektion des Brexits, alle 27 Staaten an einem Strang ziehen. Und aktuell sehen wir in Deutschland, aber auch viele andere EU-Staaten, die sagen, okay, bis wir immer auf den letzten gemeinsamen Nenner warten, müssen wir halt eher bereit sein, als 24 einen Kredit für die Ukraine zu geben, als E6 der Finanzminister Vorschläge zur internationalen Rolle des Euros zu machen oder in Formaten wie Weimar Plus mit Großbritannien, Polen, Frankreich und anderen in der Sicherheitspolitik voranzuschreiten. Und das ist für mich eben Ausdruck des Frustes manchmal mit der Langsamkeit der Europäischen Union, aber eben auch der Bereitschaft, schneller zu handeln, weil es einfach schnellere Handlungsfähigkeit gefordert ist in dieser schwierigen internationalen Lage.
Das war Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank.